Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kamasutra. Diesmal geht es um das Thema Nachfolge in Traditionsunternehmen. Lust auf Unternehmertum, die muss man wohl haben, wenn man Unternehmen durch mehrere Jahrhunderte führt. In Köln und in der Region gibt es nämlich viele Unternehmen, die weit über 100 Jahre alt sind. Einige dieser Traditionsunternehmen sind nach wie vor familiengeführt. Was zeichnet Unternehmen aus, die sich weit über 200 oder 300 Jahre erfolgreich auf dem Markt behauptet haben? Das wollen wir heute klären oder auch Fragen beantworten. Wie ist es denn eigentlich als Familienmitglied in diesen traditionsreichen Unternehmen zu arbeiten und dort dann in siebter oder vielleicht sogar neunter Generation Verantwortung zu übernehmen. Wir haben tolle Gäste zu diesem Thema. Auf der einen Seite ist natürlich die IHK-Präsidentin Nicole Grünewald wieder da. Grüß dich, Nicole.
Hallo, Konstantin.
Und wir haben Vertreterinnen und Vertreter aus zwei der ältesten Kölner Familienunternehmen da. Luise Farina vom Unternehmen Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichsplatz GmbH ist da. Grüß dich, Luise.
Guten Morgen.
Und ein im Podcast schon altbekannter ist wieder da. Herzlich willkommen, Harald Gust von der Bierbaum Prön GmbH und Co. KG.
Hallo. Guten Morgen. Harald.
Hallo.
Luise, fangen wir mit dir an. Wie lange gibt es euer Unternehmen schon und was macht es genau?
Genau, also unser Unternehmen gibt es seit 1709. Seitdem sind wir auch an derselben Stelle, also im selben Gebäude in der Kölner Altstadt untergebracht und stellen ja seit jeher das Original Eau de Cologne her und eben auch andere Parfums und sag mal, schöne kleine Artikel.
Seit 1709. Also ich meine, viel mehr Tradition geht ja gar nicht. Und natürlich ist dann auch in der Familie das Familienunternehmen immer Thema. Wolltest du immer das Unternehmen übernehmen?
Doch. Also ja? Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Großmutter gepflegt, die ja neben meinem Vater, so wie ich das jetzt neben ihm mache, eigentlich bis zum Schluss mitgearbeitet hat. Also bis vor 5 Jahren. Da war sie im Alter von 86 Jahren. Also wir arbeiten lange und viel und aber auch sehr gerne. Und eben diese Freude habe ich sowohl von meiner Großmutter auch als auch von meinem Vater eben von klein auf miterlebt und von daher so eine Lust darauf auch gekriegt, selber zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen und mitzumachen.
Und wie ist es dazu gekommen? Also seit wann bist du im Unternehmen und wie bist du da hingekommen? Also wie ist dein Werdegang?
Genau, mein Werdegang. Ich habe Abitur gemacht in Köln und dann hat mein Vater mir eröffnet, es wäre doch eine super Idee, Chemie zu studieren, wo ich von unserem anderen Gast einen tollen Kittel hatte. Einen BP-Kittel hatte ich nämlich dann mit einem sehr schicken Pharmazeutenkragen. Die sind nämlich unterschiedlich bei den Pharmazeuten und bei den Chemikern. Mein Vater bestand aber darauf, dass ich eben diesen schönen Kittel habe. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn dein Vater das sagt, dann machst du das mal. War mitten im Chemiestudium, habe dann gedacht, oh, so toll finde ich das nicht. Habe es aber natürlich dann fertig studiert. Und ich muss auch sagen, rückblickend hat es sich wirklich gelohnt, weil ich brauche das Fachwissen über das Produkt, um die Arbeit zu machen, die ich heute mache. Und dann habe ich eben meinen Bachelor in Chemie in Köln abgeschlossen. Ich war auch sehr gerne, ich bin immer gerne in Köln. Und bin dann nach Paris gegangen, um Parfümerie im Master zu studieren. Und habe jetzt das letzte Jahr noch ein Aufbaustudium in BWL quasi für Naturwissenschaftler in dem Bereich gemacht. Und bin jetzt seit Anfang des Jahres Vollzeit eigentlich bei uns im Unternehmen. Man muss aber dazu sagen, die letzten Jahre war ich auch immer mit meinem Vater auf Messen, habe mich natürlich immer eingebracht, aber so als Studentenjob, der dann irgendwie niemals endete. Aber genau, irgendwie schon immer, aber richtig seit diesem Jahr.
Wow, was für ein Werdegang. Nicole, wie ist deine Verbindung zu Luise und zu Farina im Allgemeinen?
Also meine Verbindung zu Luise ist, ich finde die ganz klasse. Wirklich eine ganz selbstbewusste junge Frau. Genau das, was wir brauchen auch, gerade in so alten, traditionellen Unternehmen. Aber die Verbindung zu IHK, zu Farina, ist tatsächlich noch wesentlich älter als meine Verbindung zu Luise. Und zwar ist ja Farina tatsächlich das älteste Unternehmen in Köln und das einzige noch bestehende Gründungsunternehmen der IHK Köln. Denn die IHK Köln ist ja auch schon recht alt. Die ist 1797 gegründet und am 8. November 1797 haben sich damals am Heumarkt, also da, wo jetzt das Brauhaus Malzmühle ist, Kaufleute getroffen und haben den ersten Handelsvorstand gewählt. Und das ist quasi so die Geburtsstunde der IHK. Und da war dann ein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater von Luise dabei. Und das Schöne ist, dass die Familie sich eigentlich seither, also seit Jahrhunderten schon, in der IHK Köln engagiert, in der Vorversammlung und auch in ganz vielen Gremien. Und das ist doch klasse, wenn so eine alte, traditionelle IHK und die Traditionsunternehmen über Jahrhunderte so tolle Beziehungen pflegen.
Absolut. Harald, kommen wir zu dir. Wir haben schon gehört, deine Firma hat den Kittel für Luise hergestellt. Aber erzähl uns sonst schon, was macht das Unternehmen und wie lange gibt es dein Unternehmen schon?
Also mein Unternehmen gibt es seit 1788, auch in der Kölner Altstadt angefangen. Wir haben zunächst als Textilgroßhandel angefangen, aber als die Industrialisierung sich beschleunigte, kam man auf die Idee, Bekleidung zu produzieren. Und zwar Berufsbekleidung, und das war eine ganz tolle Idee, weil das sollte der Firma ein sehr langes Leben bescheren, eben bis heute und hoffentlich auch viel länger, weil es ein Produkt ist, was relativ stabil ist. Kaum Modefirmen werden so alt. Und man hat dann einen großen Aufschwung erfahren, als man die Henry Ford Fließbandproduktion kopiert hat, weil wir waren das erste Unternehmen, das Bekleidung am Fließband produziert haben, mit dem Effekt, dass die Kosten gesunken sind und die Qualität enorm gestiegen sind. Und dadurch hatte man einen enormen Aufschwung erfahren können. Und das setzt sich bis heute fort. Wir machen keine Fließbandfertigung mehr. Wir produzieren unter ganz anderen Methoden. Und dennoch das ursprüngliche Versprechen, das wir dem Kunden gegeben haben, das gibt es noch von dem Gründer. Und das macht uns bis heute aus.
Luise hat eben gesagt, die wusste schon als Kind, ich möchte später auch in diesem Unternehmen arbeiten und das mal übernehmen. Wie war das bei dir?
Also es war das ganz genaue Gegenteil als bei Luise. Ich wollte nicht in das Familienunternehmen und ich habe nach dem Studium habe ich in München bei einem Startup-Unternehmen angefangen und das war das Tollste, was wir widerfahren können. Und Startup war das genau das Gegenteil von einem Traditionsunternehmen und ich dachte toll und ich hatte relativ wenig Sehnsucht. Und das Unternehmen ist sehr schnell gewachsen und dann dachte ich, ach, du kannst Erfolg überall haben, weil das so wahnsinnig schnell nach vorne geht und ich konnte mich mitentwickeln und dachte ich, jetzt nochmal ein Abenteuer, jetzt gehst du nach Spanien. Ich konnte kein Spanisch, ich hatte keinen Job, ich hatte keine Wohnung, nichts und du fängst nochmal ganz von vorne an. Oh. Und es sollte ein Abenteuer werden, aber ganz anders als gedacht. Ich habe dann irgendwann einen Job gefunden bei einem spanischen Verpackungsmaschinenhersteller und der Chef wollte Obediencia und Disciplina, das heißt Gehorsam und Disziplin. Disziplin konnte ich mitgehen, Gehorsam überhaupt nicht. Und an jedem Wochenende war ich fix und fertig. Und nach anderthalb Jahren habe ich verstanden, was ich wirklich will. Freiheit, die Fähigkeit zu gestalten. Und dann fiel mir das Familienunternehmen in Köln wieder ein. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt, ich will zurückkommen. Ich möchte Teil des Unternehmens werden. Und da war ich schon 34, was für einen Familienunternehmer gar nicht mal so jung ist.
Und was gestaltest du jetzt im Unternehmen? Also was sind deine Aufgaben?
Also was ich gestalte, was sind meine Aufgaben? Also wenn ich das so zusammenfasse, ist, ich muss zusammen mit dem Team die Strategie formulieren, was relativ anspruchsvoll ist. Die Märkte verändern sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Das ist das Erste. Und dann muss ich die personellen, organisatorischen Ressourcen zur Verfügung stellen, dass diese Strategie auch gelebt werden kann und dass man alle Menschen so zusammenführt, dass wirklich auch eine kraftvolle Energie entsteht, um diese gesetzten Ziele eben auch erreichen zu können.
Tolle Geschichte. Nicole. Welche Verbindung gibt es zwischen der IHK und Bierbaum Prön?
Also tatsächlich habe ich auch eine Verbindung mit Harald, aber die kam über seinen Bruder.
Jetzt sind wir gespannt.
Der Matthias war tatsächlich bei den Wirtschaftssenioren mit mir. Das ist ja eigentlich so das, wo die Familienunternehmer auch ihre Kinder hinschicken sollten. Und da habe ich Haralds Bruder kennengelernt, der damals auch noch im Unternehmen war.
Und dann war Harald noch in Spanien.
Harald lag in der Sonne, Matthias und ich haben hier bei den Wirtschaftsunion gearbeitet. Und es war wirklich ein ganz netter Kontakt und da haben wir auch das Unternehmen schätzen gelernt und auch die Innovationskraft dieses Unternehmens. Und dann ging es halt irgendwann um Vollversammlungen und dann hat Matthias gesagt, ach komm, frag mal meinen Bruder, das ist so der Kommunikativere von uns und das ist so der Netzwerker. Und dann habe ich Harald angerufen und habe gesagt, Harald, es ist soweit. Und dann ist Harald erstmal ins Netzwerk Mittelstand gekommen, was auch natürlich eine tolle Andockstation ist, gerade für die Traditionsunternehmen, weil man da eben auch mit Startups und mit anderen zusammenkommt und dann irgendwann steht dann die Vollversammlung an. Und das ist tatsächlich auch bei Harald so, auch in der Familie waren schon sehr, sehr viele seiner Vorfahren auch Mitglied unserer Vollversammlung und es gab auch schon sehr viele Mitglieder der Familie Goos bei uns in den Gremien. Also wenn man sich da mal die ganzen alten Bücher anguckt, dann ist auch da die Verbindung von der IHK zu Bierbaum Prön sehr, sehr alt und sehr stabil. Und ich bin ganz froh, dass Harald sich jetzt hier auch engagiert. Also Harald ist auch jetzt immer noch in der Vollversammlung und leitet auch einen Ausschuss, den Ausschuss Wirtschaftspolitik, einen so unserer emotionalsten Ausschüsse, weil es da so um Unternehmertum geht. Und das ist bei ihm auch in sehr guten Händen.
Wie wichtig ist das denn für die IHK, dass auch Traditionsunternehmen mit dabei sind?
Also das Schöne an der IHK Köln ist ja, dass sich da alle engagieren können, die wollen. Und es ist ein ganz toller Mix, den wir im Moment haben, eben aus so Traditionsunternehmen und auch ganz frisch gegründeten Unternehmen dazu gezählt. Meins ja, also ich bin ja super stolz, dass wir 26 Jahre irgendwie hingekriegt haben. Aber wenn ich jetzt hier so mit den Beinen stehe, denke ich so, Gott, ja, es ist ja quasi gar nichts. Aber das ist halt das Schöne, dass wir da alle zusammen an den gleichen Sachen arbeiten. Aber aus unterschiedlichen Perspektiven, weil natürlich sind die Perspektiven von den beiden nochmal andere als die jetzt von mir oder von Menschen, die jetzt gerade ganz frisch gegründet haben. Also das ist für uns ganz, ganz wichtig. Also dass der Know-how und auch der Spirit sowohl von Startups als eben auch gerade von den Traditionsunternehmen hier bei uns in der IHK Köln eine große Rolle spielen.
Und dazu gibt es ein Kammersagen mit IHK-Hauptgeschäftsführer Uwe Vetterlein.
Kammersagen.
Familienunternehmen mit Tradition sind die Seele der deutschen Wirtschaft.
Luise, findest du das auch? Siehst du es
ja,
genauso?
Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube auch nicht nur für die Unternehmer, sondern auch für die Mitarbeiter. Also ich habe das ja jetzt gerade selber miterlebt, wie gut das auch klappen kann, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern pflegt, wie mein Vater es getan hat, wie meine Großmutter es getan hat. Weil es ist ja jetzt schon eine schwierige Situation. Ich komme jetzt, 24 Jahre jung, in ein Unternehmen. Da sind Leute, die kennen mich, seit ich 5 Jahre alt bin. Und sage auf einmal, hey, sollen wir es mal so machen? Und dann denken die natürlich erstmal, wie, mal ganz kurz. Aber da bin ich auf sehr, sehr große Akzeptanz gestoßen. Also letztens war eine Mitarbeiterin mit ihrem Kind da und die sagte, ja, wenn der groß ist, will er mal bei Farina arbeiten. Und da dachte ich, ja, genau so. Also wir haben auch, was die Mitarbeiter angeht, so eine große Identifikation mit der Marke und dem Produkt. Die sind so stolz teilweise und im Verkauf. Also ich bin manchmal selber unten und das macht einfach Spaß und Freude. Und von daher, ich kann das nur unterschreiben, das sehe ich genauso.
Dieses Verhältnis zu den Mitarbeitern, dieser Umgang mit den Mitarbeitern, ist das das Geheimnis, wie ein Unternehmen über 300 Jahre existieren kann oder was ist es noch?
Also ich glaube, da sind es verschiedene Dinge und was ich sehr interessant habe ich eben durchgehört, bei uns hat es immer beim Produkt angefangen. Das Ziel war immer, ein gutes Produkt für den Kunden zu machen. Das ist heutzutage nicht anders als früher. Es gibt viele Firmen, die konstruieren eine Marketinggeschichte um ein mittelmäßiges Produkt. Das wird aber auf Dauer schwierig. Wenn man natürlich einfach ein Produkt hat, das selber überzeugt, müssen wir lernen, das so zu kommunizieren, dass die Leute darauf aufmerksam werden und es testen. Und ich würde sagen, bei uns ist da auch viel Spielraum und viel, was ich noch erreichen möchte. Aber der Kern ist wirklich das Produkt. Und dann kommt der Rest. Der Kern ist wirklich Kontinuität und das Produkt an sich.
Also nach spätestens 200 Jahren fällt es dann auf, wenn ein Produkt nicht so gut ist.
Wahrscheinlich. Aber es sind schon 315 Jahre, also das Produkt muss super sein. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft, für dieses Unternehmen?
Also was das Eau de Cologne angeht, das ist ja eben dieser frische Zitrusduft, der die Höfe in Europa begeistert hat und bis heute auch begeistert und viele, viele Menschen. Ich habe natürlich selber Parfümerie studiert, habe noch ein paar eigene Ideen, was in den nächsten Jahren kommen könnte. Wir bringen nächstes Jahr eine neue Linie raus, darüber kann ich noch nicht so viel verraten. Wir haben aber auch viel vor, was die Events angeht. Also wir erweitern gerade mit neuen Räumen im Farina-Haus. Die werden gerade fertig gemacht. Wir haben ja unser Duftmuseum, das sehr gut besucht und auch sehr beliebt ist, würde ich sagen. Also wir haben viele wiederkehrende Kölner auch, die immer mal wieder kommen. Und wollen jetzt zusätzlich noch Duftseminare und eben Parfümseminare anbieten, wo man riechen kann, ausprobieren kann, selber aktiv werden kann, weil die Innenstadt leider nicht sehr attraktiv mehr für Kölner ist. Also wer mal in die Altstadt geht, man sieht viele Touristen, Gott sei Dank, die kommen ja auch fleißig zu uns, aber der Einzelhandel in der Innenstadt ist echt tot, ja. Und Events sollen so ein bisschen dafür sorgen, dass das wieder eben belebt wird, das Stadtbild sich auch ein bisschen ändert. Und klar ist das ein kleiner Teil, den wir damit machen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall die richtige Vision. Was da auch eben mir wichtig ist, diese Nähe zum Kunden, was wir halt durch den Verkauf haben, durch die Führungen, die wir nicht mit Audioguides machen, sondern eben in Person. Wir haben halt immer ein Feedback. Wir wissen immer, was will der Kunde, was denkt der Kunde. Ganz anders auch als in größeren Unternehmen, weiß ja, ich bin ja selber manchmal im Laden und gucke und höre, okay, die wollen das lieber so oder das ist gerade irgendwie unangenehm oder darüber freuen sie sich besonders, darauf können wir aufbauen. Ja, also ich will das Eventangebot bei uns ausbauen, sowie eben neue Produkte. Und natürlich können wir in der Kommunikation und im Marketing noch sehr, sehr viel erreichen bei uns, ja.
Aber man hört raus, die Pläne sind ganz klar und strukturiert. Harald, 315 Jahre Farina, 236 Jahre Tradition sind es bei euch. Wir haben es ja eben schon von dir gehört, es geht auch bei euch um das Produkt. Das steht ganz vorne, das ist das Geheimnis. Oder was ist es noch?
Genau, also was Luise gesagt hat, dem kann ich nur beipflichten. Es ist das Produkt, es ist die gelebte Sozialpartnerschaft. Es ist in meinen Augen aber auch die Familie. Weil die Familie muss, wenn das so lange funktioniert, sich immer wieder zu dem Unternehmen bekennen. In guten Zeiten ist das einfach, in schwierigen Zeiten ist es deutlich schwieriger. Und die Familie muss sich bekennen und die Familie muss auch immer bereit sein, sich völlig neu zu erfinden. Wer glaubt, der hat ein gutes Produkt und das bleibt so, das bleibt nicht so. Und du, Luise, hast ja auch gesagt, an den neuen Innovationen, an denen ihr bei euch arbeitet. Und so ist das bei uns auch. Also die Bereitschaft, sich völlig neu zu erfinden und die Zukunft eben von der Zukunft herauszudenken. Eine große Gefahr von Traditionsunternehmen ist, die Zukunft aus der Vergangenheit herauszudenken. Und dann geht es schief.
Da hilft aber dann ja auch eine Vergangenheit in einem Start-up-Unternehmen, dass man vom Mindset
Richtig.
Her ganz anders denkt. Ne?
Genau, genau.
Wie wichtig sind denn grundsätzlich für dich Familienunternehmen, für die Region und auch für den Kammerbezirk und die IHK?
Also starkes Unternehmertum schafft eine starke Wirtschaft. Und Unternehmertum braucht gesellschaftliche Akzeptanz. Das ist unglaublich wichtig. Und ich denke, dass diese starke Akzeptanz für Unternehmertum vor allem in Familienunternehmen geschaffen wird. Denn da gibt es meist eine überzeugende Sozialpartnerschaft. Es werden Probleme oder Herausforderungen, auch schwierige Zeiten, völlig geräuschlos gelöst. Also nicht immer mit dem Getöse, was man bei großen Unternehmen stattfindet. Und schwierige und harte Zeiten, aber auch erfreuliche Zeiten, werden zwischen der Inhaberfamilie und der Belegschaft in einer ganz anderen Form geteilt und miteinander erlebt. Und das schafft Glaubwürdigkeit. Und diese Glaubwürdigkeit, die diese Familienunternehmen haben, wird übertragen auf Unternehmertum. Und das ist für Deutschland so wichtig, um auch weiterhin eine starke Volkswirtschaft bleiben zu können.
Nicole, ich sehe zustimmendes Nicken aus Sicht der IHK.
Absolut. Also ich glaube, das Schlüsselwort ist Verantwortung. Also hier in den beiden Fällen, da wird seit Hunderten von Jahren Verantwortung übernommen. Und zwar nicht nur für die Unternehmen, sondern für das Produkt, für die Produkte und auch für die Region. Also wir sehen auch, dass Familienunternehmer sich nochmal in einer ganz anderen Weise für die Region auch engagieren und auch da Verantwortung übernehmen. Manchmal denke ich mir, das würde dem einen oder anderen Konzern auch ganz gut zu Gesicht stehen. Das ist halt oft so, da sind dann die Manager angestellt für 4-5 Jahre und dann denken die halt in diesen Zeiträumen. Und bei so Unternehmen, wie wir sie heute hier haben, da denkt man halt in Generationen. Da handelt man halt ganz anders. Also nicht so hasardeurmäßig, sondern ich meine, Luise und Harald denken immer so, wie ist das denn eigentlich mal in der nächsten Generation oder in der übernächsten Generation? Und wenn ich jetzt hier eine Weiche stelle, was bedeutet das denn für die nächsten 30, 40, 50 Jahre? Und das ist natürlich ganz fantastisch. Ich finde das wirklich so. Familienunternehmen sind die Seele der deutschen Wirtschaft, weil die halt auch diese Langfristigkeit und diese Beständigkeit haben, was auch andere Länder an Deutschland beneiden. Also das sind wirklich unsere Familienunternehmen.
Und wenn ich das hinzufügen darf zu dem Start-up-Thema, ich finde auch, dass eigentlich ja jede Generation ein kleines Start-up ist. Man muss halt immer wieder gucken, wie mache ich jetzt das Produkt? Oder ich meine, das Produkt entwickelt sich ja in einigen Fällen auch weiter. Bei uns ist es jetzt nicht der Duft, aber das Design, das Flakon, wie entwickle ich das in einer Art und Weise weiter, dass die Tradition einerseits erhalten bleibt, aber trotzdem die Bedürfnisse der Kunden heute erfüllt. Und von daher ist es vielleicht aber auch schön, dass man nicht nur ein Startup ist und denkt, ich pushe das jetzt in 5 Jahren hoch und verkaufe das und bin reich und mache mir keine Sorgen mehr den Rest meines Lebens, sondern dass man halt wirklich denkt, was macht denn in 20 Jahren Sinn oder noch weiter in die Zukunft denkst.
Luise, wenn ich das noch ergänzen darf, das gefällt mir gut. Also häufig, wenn ich Firmenpräsentationen mache, auch von einem größeren Publikum und ich stelle das Unternehmen vor, dann sage ich gerne, wir sind ein Startup seit 1988. Und das transportiert die Idee des sich ständig neu Erfindens.
Und da haben wir schon Geheimnisse eines erfolgreichen Traditions- und Familienunternehmens gehört. Zweier Familien- und Traditionsunternehmen. Aber diese zwei, die wir hier haben, sind nicht die einzigen im Kammerbezirk.
Kammerwissen.
In Köln hat Unternehmertum eine lange Tradition. Hier nur eine kleine Auswahl von Traditionsunternehmen. 1709, Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichsplatz Parfüm. 1725, Lohgerber Jakob Losen, später Felix Böttcher GmbH, Walzen. 1764, Johann Schlösser GmbH, Kerzen. 1788, Bierbaum und Brönen GmbH, Berufskleidung. 1817, Rhein-Schifffahrtsassekuranzgesellschaft, später Agrippina See-, Fluss- und Landtransportversicherungs AG, später Zürich-Versicherung. 1818, eine Buchhandlung, die zum Bachim Verlag wurde. 1820, F.W. Brüggelmann und Söhne, Textilgroßhandel. 1826, Preußisch-Rheinische Dampfschifffahrtsgesellschaft, später Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrts GmbH, besser bekannt als KD. 1826, Maria Clementine Martin Klosterfrau, jetzt Klosterfrau Healthcare Group, Gesundheitsprodukte. 1832, Optik Augendübler, das älteste Einzelhandelsgeschäft in Köln. 1838, Galerie Boisseret.
Luise, Harald, wir hören, ihr seid in guter Gesellschaft. Kennt ihr denn die anderen Kölner Traditionsunternehmen auch? Also, dass man sie kennt, ist klar, aber hat man auch Kontakt? Gibt es vielleicht sogar eine Community?
ich würde sagen, Kontakt hat man regelmäßig eigentlich zu allen, die da standen. Also mein Vater natürlich noch mehr als ich jetzt gerade. Habe aber natürlich in den letzten Jahren auch schon viele Leute getroffen, gesprochen. Oft sind es ja dann auch irgendwie Familienfreunde mittlerweile, weil man eben auch durch Orte wie die IHK immer wieder vernetzt wird und an denselben Problemen arbeitet. Mit einigen Unternehmen, ich meine, die KD haben wir beispielsweise als Farina Firma unser 200-jähriges Jubiläum, also vor 115 Jahren, auf einem KD-Schiff, der Lohngrin hieß das damals, gefeiert. Also da sind eben auch historische Verbindungen. Und ich habe das natürlich gestern Abend mir aus meinem Geschichtsbuch, das mein Vater ist, ein paar Informationen geholt. Und also bei Bachem machen wir alle unsere Bücher seit eigentlich immer, also die letzten 30 Jahre wirklich alles. Und wir haben aber auch schon Unterlagen eben aus dem 19. Jahrhundert, dass wir da viel mit denen gearbeitet haben. Also das ist ganz essentiell, gerade hier lokal in Köln, davon lebt man.
Ja, da gibt es tatsächlich viele Verbindungen, beispielsweise die Johann Schlösser GmbH, eine Kerzenfabrik, mit denen bin ich verwandtschaftlich verbunden. Und vor 30 Jahren waren auch zwei Frauen jeweils die Geschäftsführerin von diesen Unternehmen, die Cousinen waren, und die waren damals noch in so einer außergewöhnlichen Situation als Frauen, wo ich mich auch als Kind an viele Gespräche erinnere, wie sie sich auch über die Härten des Alltags ausgetauscht haben. Sie haben immer gedacht, ich würde das nicht verstehen, aber Kinder verstehen ja in der Tat wirklich mehr, als Erwachsene häufig denken. Und auch die Firma Brüggelmann ist sehr interessant. Wir sind nämlich in der gleichen Straße gegründet worden, in der Mühlengasse. Für viele Jahrzehnte standen beide Firmengebäude direkt gegenüber. Und beide haben dieselben Produkte gemacht oder die gleichen. Und es war wirklich ein erbitterter Wettbewerb. Die Lebenserinnerungen meines Urgroßvaters gehen sehr deutlich auf die Firma Brüggelmann ein, und daraus schließe ich, dass die einen ganz fantastischen Job gemacht haben und wirklich ein harter Wettbewerber waren, der unsere Familie wirklich beschäftigt hat. Später hat sich das ein bisschen beruhigt. Es gab dann zwischen beiden Familien auch eine Liaison, die dann aber auch irgendwann wieder auseinandergebrochen ist. Und irgendwann entstand eine Lieferanten-Kunden-Beziehung. Und heute, wenn man sich trifft, ist das sehr herzlich.
Super.
Ich finde das wunderbar, mal so Einblicke in diese Traditionsunternehmen und auch in die Verbindung zwischen den Unternehmen zu bekommen.
Es ist halt Kölner Traditionsunternehmen. Ja, das ist nochmal was ganz anderes als andere Traditionsunternehmen.
Und ich fand es auch interessant, was Luise gerade gesagt hat, dieses mit jeder Generation erfindet sich ein Unternehmen ja auch zum Teil neu und bewahrt gleichzeitig natürlich auch die Tradition. Und mit jeder Generation kommen ja auch neue Themen auf. Im Moment großes Thema Nachhaltigkeit. Ich könnte mir vorstellen, Luise, für dich sehr, sehr wichtig, wahrscheinlich auch wichtiger als es vielleicht für deinen Urgroßvater noch. Wie geht dir dieses Thema an?
Also mir ist das Thema sehr wichtig. In kleiner Scale, was wir machen können, machen wir natürlich sehr, sehr viel. Wir haben jetzt beispielsweise unsere neuen Flakons. Ab nächsten Jahr wird alles refillable sein. Das heißt, man muss nicht immer wieder, gerade so die Minis sind bei uns total beliebt für die Handtasche, dass man die nicht immer neu kaufen muss, sondern man kauft eben einmal das Flakon aus Glas und kann dann in größeren Behältern eben wieder nachfüllen. Was ich auch sagen kann zur ganzen Branche, die sich einfach sehr, sehr stark auf Nachhaltigkeit umstellt. Also Kosmetik, das ist ein Riesenschiff, der da gerade stattfindet, und eben auch Parfums, weil wir natürlich teilweise von denselben Bauern beziehen wie die ganz großen Firmen wie Chanel oder MS, und die haben natürlich den Druck, dass sich da was ändert. Das heißt, wir profitieren quasi davon, ohne aktiv was dafür zu tun, außer dass natürlich alles ein bisschen teurer oder aufwendiger wird. Ja, also so wie wir wirtschaftlich versuchen, nachhaltig zu sein, machen wir das natürlich auch, wenn es ums Klima geht oder um Plastik. Für mich ist Plastik einfach immer so furchtbar. Ich habe erstmal bei allen Produkten die Plastiktelefonierung weggenommen, weil man muss sich das mal überlegen, wie viel das am Ende ausmacht. Und ja, dann bleichen sie ein bisschen schneller von der Sonne aus, dann kann es mal sein, dass was im Regal oder wenn wir es vertrieblich schicken, kaputt geht oder so, aber dann einen Tod muss man sterben. Für uns ist das sehr wichtig.
Finde ich super. Harald?
Ja, zunächst mal, für uns ist Nachhaltigkeit der Dreiklang von wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Und wir sagen, ist die wirtschaftliche Nachhaltigkeit gegeben, kann man sich die soziale und die ökologische leisten. Und das ist uns sehr gut gelungen. Und ich denke, dass gerade Traditionsunternehmen den Begriff Nachhaltigkeit eigentlich schon sehr gut verinnerlicht haben. Aber heute müssen andere Antworten gefunden werden. Zunächst mal muss man wissen, dass die Bekleidungsindustrie als einer der größten Verschmutzer weltweit gilt. Und zu Recht wird da sehr genau hingeschaut. Wir haben uns ganz klar positioniert. Wir wollen in unserem Segment, also in der Workwear oder in der Berufsbekleidungsbranche, Marktführer bei dem Thema Nachhaltigkeit sein. Und ich denke, dass uns das auch sehr gut gelingt. Es ist aber ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Wenn wir CO2-neutral werden wollen, und das wollen wir schon vor 2040 erreichen, dann müssen wir uns ganz intensiv damit beschäftigen. Und wir wissen heute, was wir bereits erfolgreich auf die Schiene setzen können. Und wir wissen aber auch, wo wir es mit heutigem Wissensstand noch gar nicht können. Das heißt, wir müssen auch auf technische Innovationen vertrauen, um das Ziel dann zu schaffen. Aber dennoch, es gehört zum Unternehmertum dazu, ehrgeizige Ziele zu setzen, auch wenn man noch nicht alle Antworten hat.
Also Harald stapelt da gerade ein bisschen tief, weil MBP war wirklich eine der ersten Firmen hier in Köln, die dieses Thema überhaupt auf dem Schirm hatte. Und zwar ganz, ganz lange vor Greta Thunberg. Ich weiß nicht, wann das war, 15 Jahre oder was, oder 20 ist das schon her. Da wollten Kunden von mir irgendwelche nachhaltigen Shirts haben. Und dann habe ich das nirgendwo gefunden. Und dann kannte ich ja Matthias und Harald. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben das. Es ist halt ein bisschen teurer. Aber wir sind eine der wirklich ganz, ganz wenigen Firmen, die, das ist schon 20 Jahre her, da war bei BP dieses ganze Thema, was jetzt ja überall in aller Munde ist, da sind die das schon angegangen, wo man immer gedacht hat, krass, ja, also warum machen die das? Und gerade in Berufskleidung und kein anderer macht es. Natürlich, die Qualität war super und der Preis war natürlich dann auch höher, weil es halt mehr Aufwand ist. So ist das halt, das Thema Nachhaltigkeit muss man sich auch leisten können. Und da habe ich noch gedacht, wow, ne, ein so altes Unternehmen und eine so neue Idee, aber mit Sicherheit auch geboren, eben aus dieser Verantwortung für die kommenden Generationen.
Da muss man natürlich dann auch Mut haben, in einem Familienunternehmen, kann ich mir vorstellen, so eine innovative Idee dann auch durchzusetzen. Generell, du hast eben gesagt, die Familie muss funktionieren, damit auch ein Familienunternehmen funktionieren kann. Es gibt natürlich auch schwierige Zeiten in einem Unternehmen und dann auch schwierige Zeiten in einer Familie und dann auch in der Frage der Nachfolge. Wie war es bei dir?
Also das ist genau richtig. Also Familie muss funktionieren und Familie funktioniert nicht immer. Also das ist ganz normal. Letztendlich haben wir aber immer wieder eine Kommunikationskultur gefunden, um auch ganz schwierige Konflikte zu lösen. Also eine Familie ist ja nicht dann erfolgreich, wenn es keine Konflikte gibt, sondern eine Familie ist dann nicht erfolgreich, wenn sie diese Konflikte nicht lösen kann. Wo es sehr schwierig war, die Übergabe war wirklich 1958. Da ist mein Großvater viel zu früh gestorben und die Nachfolge war nicht gesichert. Meine Großmutter war damals 48 Jahre alt, war überhaupt nicht ausgebildet, hatte eine Schule für höhere Töchter besucht und hat sich dann entschieden, in das Familienunternehmen einzutreten. Hat mir dann auch erzählt, dass sie jeden Abend nach Hause gegangen ist und geweint hat und hat gesagt, sie geht am nächsten Tag nicht. Und sie ist gegangen und hat dann ganz tolle modische Akzente gesetzt. Also sie hat praktisch in medizinische Bekleidung modische Akzente hineingebracht. Und das war für sie die großartigste Zeit. Und zwar gerade in den Nachkriegsjahren, wo so viele Männer ausgefallen sind, aus unterschiedlichen Gründen, dass auch häufig die Stunde der Frauen war in den Familienunternehmen. Sie waren nicht vorgesehen, aber dann entstand das große Problem der offenen Nachfolge. Und dann sind sie da reingesprungen und sie haben wirklich allen gezeigt, wie gut sie das gemeistert haben. Und ich denke gern und viel an meine Großmutter, weil das war eine außergewöhnliche Leistung.
Beeindruckend. Gab es bei euch in der Familie, Luise, auch so holprige Nachfolgezeiten?
Also erstmal, deswegen hatte ich den schicksten Kittel, wollte ich gerade sagen. Also, die gab es, aber die waren wirklich vor meiner Zeit. Ich muss sagen, bei meinem Vater, der hat ja noch einen Bruder, das war eigentlich immer klar, dass mein Vater das größere Interesse hat, aktiv im Unternehmen teilzuhaben. Hatte ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Großmutter, hat deutlich mehr mit meiner Großmutter gestritten als mit mir. Also die war wirklich auch, zu der hatte ich ein unheimlich enges Verhältnis, deswegen ich kann das gut nachvollziehen. Bei uns haben Frauen auch das Unternehmen teilweise im Hintergrund, aber sehr stark geprägt. Mein Vater sagte mir dazu, als mein Geschichtsbuch, das gab es immer und vor allen Dingen, wenn es keine direkten Nachfolger gab. Also wir haben ja oft das quasi, wir sind ja keine direkte Linie, sondern allein der Gründer. Wir sind Abkommen quasi des Bruders des Gründers. Und er sagt immer, wenn es so auf Neffen, Nichten, dann waren irgendwie mehr im Topf und dann wurde mehr gerangelt. Wenn es eigentlich eine klare Linie gab, dann war so, okay, wir müssen uns eh arrangieren, also kriegt man das auch irgendwie hin. Und ich kann nur sagen, also ich streite auch mit meinem Vater sehr hart in der Sache und wir kommen von ganz unterschiedlichen Standpunkten. Aber ich habe das noch nie als belastend empfunden oder dass ich jetzt abends wirklich traurig oder verletzt nach Hause gegangen wäre, sondern man streitet sich, dann gehe ich und sage, morgen hast du meine Meinung, denke ich. Und er sagt, auf gar keinen Fall, und irgendwie treffen wir uns in der Mitte. Und ich denke, auch für mich ist das gut. Ich will manchmal auch zu weit nach vorne oder zu viel verändern auf einmal. Es ist ja, müssen ja auch alle mitgehen, ne? Von daher, ich finde das ein gutes Konzept, zusammenzuarbeiten.
Super spannend. Nicole, inwieweit kann die IHK Köln denn helfen, wenn in solchen Traditionsfamilienunternehmen ja, es Probleme mit der Nachfolge gibt?
Ja, sag mal so, bei den persönlichen Sachen halten wir uns schön raus.
Ja, ich hoffe doch.
Aber wie man sieht, das kriegen die ja auch glücklicherweise alleine geregelt.
Finde ich den besten Satz. Morgen hast du meine Meinung.
Ich glaube, das gehört aber auch dazu, wenn man Unternehmen leiten will. Ein gesundes Selbstbewusstsein hat noch keinem geschadet. Kurz noch ein paar Zahlen, die Uwe eben nicht gesagt hat. Von den 155.000 Mitgliedsunternehmen bei uns sind ungefähr 92.000 Inhaber geführt. Da sieht man den Stellenwert. Und für 11.000 davon wird sich in den kommenden Jahren dann auch die Nachfolgefrage stellen. Wie beide wissen, ein heikles Thema. Und da sind wir als IHK natürlich an der Seite unserer Unternehmen. Wir haben dazu ein eigenes Team, das Team Unternehmensservice. Und wir machen dazu auch regelmäßig Webinare. Wir haben jetzt eine neue, sehr erfolgreiche Webinarserie, die heißt Nachfolge konkret. Und da geht es um alle Themen rund um die Nachfolge und zum Beispiel auch um Nachfolgefahrplan, wer was dann machen will, um Unternehmensbewertung und um rechtliche Aspekte.
Und vielleicht ist dieses Webinar Nachfolge konkret ja auch in Kammer machen mit dabei. Genau zuhören.
Kammer machen.
29.11. Webinar Gründungskompass Plus, Rechtsform und Steuern. 4.12. Webinar Nachfolge konkret. Wie gestalte ich meine Nachfolge unter steuerlichen Aspekten richtig? 4.12. Webinar recht praktisch. Nicht nur zur Weihnachtszeit. Wie sieht's aus mit Gewährleistung, Umtausch und Garantie? 11.12. Digitales Gründerforum. 12.12. Digi-Canapés. How to ChatGPT. Smarte Ideen für den Einzelhandel. 13.12. Webinar Herausforderungen Export. Ebenfalls am 13.12. Webinar Gründungskompass Basis. Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. 17.12. Webinar Nachfolge konkret, Kaufpreisfinanzierung und öffentliche Fördermittel, was Sie wissen sollten.
Soweit also die Termine der nächsten Tage und Wochen. Was mich jetzt aber nochmal interessieren würde am Ende dieser Folge, und wir haben ja eine XXL-Folge dieses Mal, in 315 oder 236 Jahren Familienunternehmensgeschichte, da passieren doch auch ein paar lustige Geschichten, oder? Habt ihr welche für uns?
Also ich habe eine Lieblingsgeschichte, und zwar ist die aus dem Jahr 1881, wo Napoleon mit seiner zweiten Frau Marie-Louise,
das ist schon so cool. Damals, weißt du noch, als Napoleon
genau. Nach Köln kam, wie immer auch, er war zuvor schon mal mit seiner ersten Frau bei uns im Laden und dann eben eine Bestellung aufgab. Und in dieser Bestellung waren wie immer die 60 Flaschen, die Napoleon pro Monat benutzte. Also der hat sich das über den Kopf gekippt und in die Badewanne und überall. Sollte man auch tun. genau. Und dazu, so viel zu Kundenverbundenheit und Service, hat seine Frau Marie-Louise Zuckergebäck bestellt, dass wir ihr das bitte mit einpacken und schicken. Daraufhin sind wir dann, oder mein Vorfahrt, zur Konfiserie Mosler damals um die Ecke gegangen und haben das Zuckergebäck gekauft. Mit der Bitte, auf dem Paket solle stehen, nicht öffnen und auf jeden Fall direkt in die privaten Gemächer der Königin bringen. Sie hatte wahrscheinlich Angst, dass da jemand nascht. Es bezog sich auf 34 Kilogramm Zuckergebäck. Also die hat gerne genascht.
Harald.
Ja, meine Geschichte findet im Jahr 1965 statt. Mein Vater war gerade Produktionsleiter geworden. Man hatte sich in der Entwicklung etwas überlegt, dass man den Kunden etwas Neues bieten müsste und hat getüftelt und hat dann Latzhosen mit elastischen Trägern entwickelt. Und die Idee fanden alle toll. Mit dem Kunden wurde natürlich nicht gesprochen und er wurde produziert und produziert und produziert und irgendwann waren die Läger voll. Und man fragte sich dann auf einmal, oh, was machen wir denn jetzt damit? Also wurden alle Herren, es waren damals nur Herren, Verkaufsleiter zusammengerufen und haben gesagt, ja, wir haben da jetzt 25.000 Latzhosen mit elastischem Träger, wie machen wir das? Und dann meinten, ja, das ist ganz einfach. Dem Kunden Herrn X schicken wir 1.000 auf den Hals. Dem Kunden Frau Y, die kriegt 2.000. Und dann wurde das verteilt, man hatte die Kundenliste, hat das eingetragen, man hat das in den Versand gegeben, den Kunden wurde das zugeschickt. Sie wurden nicht informiert, sie wurden nicht gefragt, sie haben das Produkt vorher nicht gesehen, nichts. Und das waren eben Verkäufermärkte. Und keine Käufermärkte, so wie heute. Und die Kunden haben das Paket aufgemacht, wunderbar. Und da hat man gemerkt, dass da wirklich die Ware noch der Engpass war. Und für heute Das ist einfach unglaublich und nicht mehr vorstellbar.
Also das heißt, die Dinger, die du produzierst, schickst du nicht
genau.
Einfach nur verrückt.
Verrückt, ja.
Das ist der Zukunftsplan. Aber apropos Zukunft, jetzt haben wir viel über Vergangenheit gesprochen, sprechen noch ein bisschen über Zukunft, unmittelbare Zukunft. Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, Adventsgeschäft, wie sieht's aus?
Sehr wichtig bei uns. Wir sind schon frisch dekoriert, wer mal in der Kölner Altstadt vorbeigehen möchte. Das Haus, wir lieben die Weihnachtszeit, unsere Kunden lieben sie, das macht bei uns doch sehr viel aus. Also ich sag mal, ein Viertel des Jahresgeschäfts wird in den 6 Wochen vor Weihnachten gemacht. Ja.
Nein, wir haben ein stabiles Geschäft. Unsere wichtigsten Kunden sind Industrie und es verteilt sich gleichmäßig über das ganze
Jahr.
Also
sie macht kein Weihnachtsmannkostüm. Nein. Das ist ja auch eine Arbeitskleidung.
Ja.
Luise, Harald, vielen, vielen Dank. Nicole natürlich auch. Das war eine sehr lange, aber sehr, sehr unterhaltsame und tolle Folge. Vielen, vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Kamasutra. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.